SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die Ukraine will eine Friedensmission. Für Russland ist das aber ein Bruch des Abkommens von Minsk.
Ich sehe das eher als zusätzlicher positiver Faktor, damit dieser Friedensabkommen von Minsk tatsächlich umgesetzt wird,
sagt der Beobachter in Kiew. Nestle, das größte Industrieunternehmen in der Schweiz, wächst schwächer. Und wenn es darum ginge, hier weiter zu investieren, dann würde er sich zweimal überlegen, sagt der Nestle-Chef.
If we would have to expand something here, well, I would think twice.
Was heißt das für die 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz? Die Welt unter Generalverdacht. Darum geht es in einem Oscar-nominierten Film über Edward Snowden.
Dass ich genauso wie Sie, meine Mutter, mein Bruder alle unter Generalverdacht stehen, dass wir alle abgehört werden können. Wofür?
Fragte eine Journalistin, die am Film Citizen 4 mitgearbeitet hat. Sie erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich, sie alle wollen am Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine festhalten. Das zeigte sich bei einer Telefonkonferenz, an der Poroschenko, Putin, Merkel und Hollande teilnahmen. Schwere Waffen müssen nun abgezogen werden und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa müsse dies überwachen. Das Minsker Abkommen war vor einer Woche unterzeichnet worden. Trotzdem kam es seither im Osten der Ukraine zu Gefechten zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Separatisten. Die griechische Regierung will weiterhin Finanzhilfe aus der Eurozone. Der Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, hat bestätigt, dass seine Anfrage in Brüssel eingegangen ist. Einzelheiten nannte er nicht, er sagte einzig, die Griechen hätten um eine Verlängerung von 6 Monaten gebeten. Derweil haben die Finanzminister der Eurozone entschieden, dass sie morgen Freitag in Brüssel erneut zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Dort soll über den griechischen Antrag beraten werden. Das aktuelle Hilfspaket für Griechenland endet Ende Februar. Ohne Verlängerung droht Athen die Zahlungsunfähigkeit. Nestle-Konzernchef Paul Bulcke hat im letzten Jahr mit 9,3 Millionen Franken ungefähr gleich viel verdient wie 2013. In diesem Betrag enthalten sind Grundlohn und Zulagen. Nestle machte 2014 einen Umsatz von knapp 92 Milliarden Franken, etwas weniger als im Jahr zuvor. Dafür steigerte der weltweit größte Nahrungsmittelhersteller den Gewinn auf 14,5 Milliarden Franken, eine Zunahme von 4,4 Milliarden. Zum Gewinnsprung trug der Verkauf von Beteiligungen am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal bei. Die Schweizer Regierung verlangt, dass der RUAG-Standort in Brunnen erhalten bleibt. Der Regierungsrat kritisiert zudem das Vorgehen des Bundesrats. Dieser habe zu kurzfristig darüber informiert, dass der Standort in Schweiz geschlossen werden soll. Zwar sei klar, dass die Bundesbetriebe wirtschaftlich geführt werden müssten, aber es sei nicht einzusehen, weshalb die 110 Arbeitsplätze nach Zürich und Thun verlegt werden sollen. Der Rüstungskonzern RUAG hatte Ende Januar bekannt gegeben, dass er die 3 Standorte Brunnen, Hombrechtikon im Kanton Zürich und Mägenwil im Aargau schließe. Im Tessin streiken beim Plastikhersteller Exten alle 100 Beschäftigten. Sie reagieren damit auf Lohnkürzungen, welche das Unternehmen durchsetzen will, wie die Gewerkschaft Unia mitteilt. Die Löhne sollen um 16-26% gekürzt werden. Grund sei die Frankenstärke. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert höhere Investitionen, um tropische Krankheiten einzudämmen. Es geht beispielsweise um die Schlafkrankheit oder das Dengue-Fieber. Dafür braucht es nach Schätzung der WHO bis zum Jahr 2030 insgesamt 34 Milliarden Dollar. Die betroffenen Länder müssten selber Geld investieren und es brauche freiwillige Beträge der Pharmaindustrie. Mehr als 1,5 Milliarden Menschen in 150 Ländern leiden gemäß WHO unter einer tropischen Krankheit. Vertreter der Taliban haben sich offenbar bereit erklärt, an Friedensgesprächen für Afghanistan teilzunehmen. Seit Jahren liefern sich die Taliban mit der afghanischen Regierung erbitterte Kämpfe. Die Zahl der Kriegsopfer ist jüngst wieder stark angestiegen. Nun wollen sich ranghohe, gemäßigte Taliban mit US-Vermittlern treffen. Bisher waren sämtliche Versuche, Frieden in Afghanistan zu schließen, gescheitert. Ein angeblicher australischer Taliban saß 5,5 Jahre im US-Gefängnis Guantanamo. Nun hat ein amerikanisches Militärberufungsgericht dessen Verurteilung aufgehoben. Der Mann sei zu Unrecht wegen Unterstützung des Terrorismus verurteilt worden, begründeten die Richter ihren Entscheid. Der Australier war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 festgenommen worden und hatte sich schuldig bekannt. Später sagte er jedoch, er habe das Geständnis unter Zwang abgelegt. In der Schweiz mussten im letzten Jahr fast 78'000 Autofahrerinnen und Autofahrer den Ausweis abgeben. Das sind knapp 3% mehr als 2013. Hauptgründe waren laut dem Bundesamt für Strassen zu schnelles Fahren und Alkohol am Steuer. Angestiegen ist auch die Anzahl Ausweisentzüge wegen unerlaubter Verwendung von Handys, Navigationsgeräten oder Multimedia-Anlagen während des Fahrens. Das Wetter. Heute scheint die Sonne, auch der Nebel im Flachland löst sich größtenteils auf. Morgen geht es mit viel Sonnenschein weiter und es wird mild mit 7 bis 11 Grad.
Das Waffenstillstandsabkommen von Minsk steht auf der Kippe, seit Separatisten gestern die Stadt Debaltseve im Osten der Ukraine eingenommen haben. Am Abend hat der ukrainische Präsident Poroschenko den Vorschlag gemacht, eine Friedensmission der EU im Auftrag der UNO solle das Abkommen von Minsk überwachen. Ein Vorschlag, von dem Russland allerdings nichts wissen will. Ich fragte Kirill Savin, den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, was er von der Idee einer solchen Polizeimission halte.
Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, es ist eher eine gute Idee, denn die Minsker Abkommen ist grundsätzlich gut und schön, aber da gibt es ja keine Garantie, dass weitere Schritte, also nach der Waffenruhe, tatsächlich umgesetzt werden. Es gibt kein Vertrauen zwischen den Konfliktseiten und eine Friedensmission dazwischen, die gewisse Robustheit mitnimmt, die auch zwischen den Seiten stehen kann, könnte Frieden fördern in Donbass.
Der Separatistenführer hat seinerseits gesagt, Petro Poroschenko handle planlos. Zuerst habe er gesagt, er brauche keine Hilfe, jetzt wolle er eine Friedensmission. Handelt Präsident Poroschenko planlos oder ist das eine Konsequenz aus dem Verlust von Debaltseve?
Ich glaube eher das Zweite. Dieser Verlust von Debaltseve ist natürlich sehr bitter für die ukrainische Seite und für Präsident Poroschenko in erster Linie, weil er das immer betont hat, dass das kein Kessel ist und Ukraine wird das behalten, dieser Eisenbahnknotenpunkt. Nun ist es leider vorbei und das ist aus meiner Sicht die Konsequenz. Er sieht einfach keine Möglichkeiten, sonst Frieden dauerhaft im Osten der Ukraine zu schaffen, deswegen glaube ich.
Wie kommt denn sein Vorschlag innenpolitisch an?
Es ist noch schwer zu sagen, dass es gestern spätabends erst überhaupt bekannt geworden ist. Heute früh gab es ja schon erste Kommentare, aber also grundsätzlich gibt es ja wenig Negatives. Es gibt nur immer einen Hinweis von vielen Experten und Beobachtern, dass wenn eine Polizeimission oder Friedenseinsatz kommen soll mit dem UNO-Mandat, dann bitte keine russischen Soldaten dabei, denn Russland ist klar die Konfliktseite und die hat ja im Grunde genommen keine Legitimität, dann eigene Soldaten schicken als in dieser Friedensmission.
Russland hat sich in der Zwischenzeit auch verlauten lassen zum Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Poroschenko und sagt, dieser Vorschlag sei eine Gefahr für das Minsker Abkommen. Kiew schlage jetzt ein anderes Schema vor als abgemacht. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das anders. Ich glaube, Poroschenko will ja Minsker Abkommen grundsätzlich nicht verändern. Die weiteren Schritte müssen folgen, vor allem Abzug der schweren Waffen beiderseitig. Aber das findet automatisch nicht statt, weil ich schon gesagt habe, es gibt zu wenig Vertrauen, und zwar gegenseitig. Niemand will das als Erster tun, weil die Gefahr gibt, dass die andere Seite dann zuschlägt. Und so eine Friedensmission dazwischen, die garantieren wird, dass es nicht mehr geschossen wird, dass es nicht mehr gekämpft wird, könnte nur positiv auswirken auf die Umsetzung der Minsk-Abkommen. Deswegen, ich sehe das eher als zusätzlicher positiver Faktor, damit dieser Friedensabkommen von Minsk II tatsächlich umgesetzt wird.
Eine solche Friedensmission müsste ja neutral sein, damit sie von beiden Seiten akzeptiert wird. Wer könnte das denn sein?
Das ist ja einer der Kritikpunkte, die ich ja auch von der russischen Seite gehört hatte, dass nach dem Motto europäische Polizeimission klingt ja nicht besonders vertrauenswürdig, denn für die russische Seite EU ist ja auch gewisserweise nicht mehr neutral, weil die europäischen Länder eher auf der Seite der Ukraine stehen und politisch wie diplomatisch Ukraine unterstützen. Deswegen, ich glaube, es wird schwierig mit europäischen Polizeimissionen sein, aber ein UNO-Mandat, sogenannte blaue Helme, die können aus Asien oder aus anderen Staaten, die in diesem Konflikt direkt nicht involviert sind, kommen. Das wäre, glaube ich, für beide Seiten akzeptabel.
Sagt Kirill Savin, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. Und so geht es im Rendezvous weiter. So schnell sagte der Erdölpreis noch nie ab.
Over the years I've saw lots of ups and downs, but this is the fastest I ever saw everything go down.
Wenn selbst hartgesottene Erdölmitarbeiter ins Grübeln kommen, die Reportage aus Kalifornien. Tropenkrankheiten bekämpfen, das ist beste Entwicklungshilfe, sagt der Tropenarzt in Basel. Weg mit der Bürokratie beim Hausbau, wenn das nur so einfach wäre. Zuerst aber zum Geschäft von Nestle. Abwarten und Tee oder Kaffee trinken, das wäre die falsche Strategie für Nestle. Denn schon jetzt hat Nestle zum zweiten Mal hintereinander die selbst gesteckten Ziele nicht erreicht. Das Geschäft ist zwar noch gewachsen, aber nur noch schwach. Frage an Wirtschaftsredaktorin Maren Peters von der Jahresmedienkonferenz in Vevey. Was sind die Probleme von Nestle?
Ja, das liegt auch am schwachen Umfeld, mit dem Nestle wie auch andere Konsumgüterkonzerne kämpfen. In den Industrieländern sind die Märkte mehr oder weniger gesättigt und in aufstrebenden Schwellenländern, wo das meiste Wachstum in den letzten Jahren herkam, da verkaufen sich Schokoriegel, löslicher Kaffee und Milchpulver auch nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren noch. Das liegt an der schwachen Konjunktur, vor allem China schwächelt und das spürt natürlich auch ein globaler Konzern wie Nestle.
Nestle, wie Sie sagen, ist zwar ein globales Unternehmen, in der Schweiz sind aber doch der Hauptsitz und 8 Fabriken. Wie wirkt sich diesbezüglich der starke Franken aus, also diese Währungsgeschichte?
Ja, Sie sagen es, Nestle ist ein globales Unternehmen. Ein großer Teil des Umsatzes fällt in anderen Währungen an, bilanziert wird aber in Schweizer Franken. Das ist von der Umrechnung schon mal ungünstig und kostet Umsatz. Kommt hinzu, der Hauptsitz ist in der Schweiz, in Vevey am Genfer See. 2/3 der Forschung findet hier statt zu Schweizer Kosten. Und das wird, je stärker der Franken, natürlich umso teurer. Nestle wird jetzt schauen, wo gespart werden kann. Das hat der Konzern heute angekündigt. Auswirkungen auf die Zahl der Mitarbeiter soll das aber vorerst nicht haben.
Was heißt denn das konkret für die Zukunft des Standortes Schweiz?
Es könnte Auswirkungen auf künftige Investitionsentscheidungen haben. Das hat Nestle-Chef Paul Bulcke heute angedeutet. Es wird gerade eine neue Kaffeekapselfabrik gebaut, zum Beispiel in der Schweiz. Die Entscheidung, die ist schon vor Jahren gefallen. Aber wenn er noch einmal entscheiden müsste heute, dann würde er möglicherweise zweimal nachdenken, hat Bulcke heute gesagt und dann vielsagend in die Runde geschaut.
Ein Argument doch noch für den Standort Schweiz. Die Schweiz ist ein politisch stabiles und ein sicheres Land. Bezieht Nestle solche Gedanken eigentlich bei der Zukunftsplanung mit ein?
Ja, das hat der Konzern schon in der Vergangenheit mit einbezogen. Auch für die Zukunft bleibt das natürlich wichtig. Aber Paul Bulcke sagt auch, die Rahmenbedingungen, die haben sich aus Konzernsicht verschlechtert und das beunruhigt hier in Vevey. Als Beispiel nannte Bulcke die Zuwanderungsinitiative und diese Rahmenbedingungen, die fielen für künftige Investitionsentscheidungen noch stärker ins Gewicht als der starke Franken.
Soweit die Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters von der Nestle Jahresmedienkonferenz in Vevey. Seit Monaten ist der Ölpreis tief. Und für die Ölindustrie ist das nicht gut. Besonders augenfällig ist das im Westen der USA, im kalifornischen Kern County, wo bereits viele Bohrmaschinen stillstehen und erste Firmen Angestellte entlassen. Die Region dort gehört zum drittgrößten Ölfördergebiet der USA. Man ist abhängig von den Einnahmen aus dem Erdölgeschäft und entsprechend besorgt. Die Reportage von USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Bakersfield ist das andere Kalifornien, nicht das der Ferienprospekte und Hollywood-Filme. Raffinerien stehen am Stadtrand, Ölpumpen säumen die Straße. Eine halbe Million Menschen lebt hier und praktisch alles hängt am Tropf der Ölindustrie. In der Guthrie's Alley Cat Bar sitzt ein Mann am Tresen. Er arbeitet auf den Ölfeldern und will nur draußen reden, anonym. Er ist beunruhigt.
Very much so. There's either little or no work at all.
Es gibt keine oder fast keine Arbeit mehr. Er hat ein Unternehmen, das den Ölförderstellen mit Chemikalien vermischte Flüssigkeit liefert, wo sie fürs Fracking benötigt wird. Viele Firmen würden nun darauf verzichten, Öl aus dem Boden zu holen, sagt der Mann. Sie lassen es dort. Es lohnt sich nicht. Sie warten, bis die Preise wieder steigen. Kalifornien ist nach Texas und North Dakota das drittgrößte Ölfördergebiet der USA. Hier, wie anderswo in den USA, hat der Fracking-Boom die Industrie in den letzten Jahren wiederbelebt. Öl wird mit Hilfe von Flüssigkeit aus dem Schiefergestein tief unten im Boden herausgepresst. Der niedrige Ölpreis gefährdet nun diesen Boom. Weldon Sons hat schon viele Krisen erlebt. Mehr als 4 Jahrzehnte lang arbeitete er in der Erdölindustrie. Nun führt er den Branchenverein Petroleum Club in Bakersfield. In seinem Büro hängt ein gerahmtes Bild. Sonnenuntergang, davor 2 Ölpumpen. Er sagt,
Over the years I've saw lots of ups and downs, but this is the fastest I ever saw everything go down.
Über die Jahre hinweg habe ich viele Hochs und Tiefs gesehen, aber noch nie ist es so schnell runter wie jetzt.
There's almost no drilling in Kern County at this point.
Momentan bohrt fast niemand in Kern County nach Öl. Als erstes trifft es die kleinen Bohrfirmen. Doch auch Großkonzerne wie Schlumberger und Halliburton haben hier in Bakersfield bereits Kündigungen ausgesprochen. Das ist schlecht für Terra Gaines Geschäft. Sie betreibt eine lokale Stellenvermittlungsfirma und spricht von einer Ölrezession.
We're noticing mass layoffs that we haven't seen in several years as a result of the oil recession.
Es gibt Massenentlassungen, wie wir sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Alle in Bakersfield schielen derzeit gespannt auf den Ölpreis. Die Besitzerin der Bar auf dem Ölfeld, der Tätowierer in der Innenstadt. Eine Frau, die in ihr Auto steigt, auch sie. Sie arbeitet für eine Ingenieurfirma, deren Kunden im Erdölgeschäft sind.
We've probably laid off 5 or 6 people. And it looks like there's going to be another round of layoffs for us too.
Wir haben bereits 5 oder 6 Angestellte entlassen. Und so wie es aussieht, werden es bald noch mehr sein. Die Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC hat im letzten November überraschend entschieden, die Fördermenge beizubehalten. Danach fiel der Preis weiter. Somit wolle Saudi-Arabien die teurere Schieferölproduktion, das Fracking, aus dem Markt drängen, vermutet man hier und anderswo in den USA. Die Frau meint nüchtern.
So everything that I've read basically says that they want to put the shale operators out of business and they're succeeding. I mean, there's a lot of people shutting down projects.
Alles, was ich gelesen habe, weist darauf hin, dass sie die Schieferölförderer in den Bankrott treiben wollen. Und das gelingt ihnen. Viele Projekte werden jetzt aufgegeben. Wie viele Menschen hier fühlt sie sich als Opfer geostrategischer Entscheidungen, die weit weg vom kalifornischen Bakersfield gefällt werden. Und sie gehen alle davon aus, dass die Ölkrise erst begonnen hat.
Rendezvous 11:01. Viele tropische Krankheiten zeichnen ihre Opfer für ein ganzes Leben. Sie machen sie blind oder entstellen die Erkrankten. Viele Krankheiten werden heilbar, aber oft fehlt es an wirksamen Medikamenten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von vernachlässigten Krankheiten und von mehr als 1 Milliarde Menschen, die von mindestens einer tropischen Krankheit betroffen seien. Ich fragte Marcel Tanner, den Direktor des Schweizerischen Instituts für Tropenmedizin in Basel, wie besorgniserregend ist diese Entwicklung?
Es ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Wir haben oft vergessen, dass es noch viele vernachlässigte Krankheiten und eben vor allem vernachlässigte Menschen gibt. Und deshalb sind diese Zahlen dramatisch und sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis hat.
Damit wir uns etwas unter diesen Krankheiten vorstellen können, welche Krankheiten sind denn so am stärksten verbreitet und wie zeigen die sich?
Das eine sind bekannterweise das Dengue-Virus. Das ist eine Viruserkrankung, die eigentlich das Broken Bone Fever macht. Das heißt, man hat das Gefühl, alle Knochen gebrochen zu haben, aber auch tödlich ausgehen kann. Das andere sind die Wurmerkrankungen, Würmer im Darm, aber auch die Bilharziose, das Pärchenegel-Erkrankung, die auch über noch 200 Millionen Menschen betrifft und damit verwandte Wurmerkrankungen, die auch weite Teile von Südostasien befällt.
Um solche Tropenkrankheiten einzudämmen, müsse man mehr tun als heute verlangt, wie sie auch die WHO. Und das soll nach diesen Schätzungen der WHO bis 2020 ganze 16 Milliarden Dollar kosten. Jetzt gibt es eine Idee, wie man das finanzieren könnte, mit Hilfe der Pharmabranche. Welche Modelle gibt es da jetzt schon?
Es ist sicher so, dass wir heute sehen, dass wir solche großen Probleme nicht allein mit dem öffentlichen oder mit dem privaten Sektor angehen können. Die großen Erfolge, die wir auf solchen Erkrankungen zum Teil bereits erzielt haben, sind immer Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor. Und die Weltgesundheitsorganisation hat das auch erkannt und deshalb unterstreicht sie, dass jetzt diese privaten öffentlichen Partnerschaften noch verstärkt angegangen werden müssen. Und nicht nur für Malaria oder Tuberkulose oder AIDS, sondern eben gerade für diese vernachlässigten Tropenkrankheiten.
Haben Sie ein Beispiel, ein konkretes, wie ein Medikament oder ein Wirkstoff auf diese Art und Weise durch diese Kooperation leichter und besser zu den Menschen kommt?
Ganz eindeutig. Es ist zum Beispiel das meistverbreitete, wirksamste Malaria-Medikament, das eigentlich Coartem heißt. Das wurde in China zum Teil entdeckt, wurde von Novartis weiter profiliert und wurde dann in einem solchen Ansatz der öffentlich-privaten Partnerschaft auch weiterentwickelt. Und es wurden jetzt über 600 Millionen Dosen erfolgreich zum Selbstkostenpreis in die Bevölkerung der Endemiegebiete gebracht. Das funktioniert, das Muster. Die Weltgesundheitsorganisation hat nur appelliert, es muss noch viel mehr getan werden und es braucht noch mehr. Es braucht nicht nur diese schönen Beispiele von Malaria, von Schlafkrankheit, von der Chagas-Krankheit aus Lateinamerika, sondern es braucht eben größere Anstrengungen, um eben zum Beispiel diese Wurmerkrankungen anzugehen und viele andere vernachlässigte Erkrankungen.
Nötig sei auch ein neues Denken, das die Bekämpfung von Tropenkrankheiten sehe als einen Teil der Entwicklungshilfe selbst. Macht dieser Vorschlag dieses neuen Denkens in Ihren Augen Sinn?
Sicher macht das Sinn. Das sind Leute wie wir, haben das über Jahrzehnte schon gesagt und festgehalten. Es geht hier darum, wenn Sie diese Krankheiten bekämpfen können, können Sie direkt einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten. Sie können sowohl die Mikroökonomie auf Haushaltsebene dieser armen Bevölkerung, vernachlässigten Bevölkerung, können Sie positiv beeinflussen. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt wunderbar, dass das endlich so deutlich auch von der WHO ausgesprochen wurde.
Macht es auch Sinn, falls jetzt nicht mehr Entwicklungshilfegelder gesprochen würden, wenn man einen Teil dieses Geldes, das man jetzt zur Entwicklungshilfe hat, wenn man dieses Geld auf diese Art investiert?
Ganz eindeutig ist es entscheidend, dass dieser Aufruf auch uns in Frage stellt in Bezug auf die Prioritätensetzung. Es ist sicher richtig, dass man diese Gelder vielleicht anders einsetzt für eben neue Produkte, das sind Medikamente oder Impfstoff, aber es ist ganz wichtig auch, dass man eben dann diese Produkte zu den Menschen bringt. Das ist eine ganz andere Art der Entwicklungszusammenarbeit, dass man eben Zugang sichert, dass die Menschen ein neues Produkt akzeptieren, dass man die Menschen erreicht. Das hat nichts mit pharmazeutischer Forschung zu tun, sondern hat sehr viel auch mit sozialwissenschaftlicher Forschung zu tun, mit der Gemeindebeteiligung zu tun, mit Gesundheits- und Sozialsystem zu tun. Und dort muss ganz klar zu diesem systemischen Ansatz mehr Geld investiert werden. Und ich glaube, wir können nicht immer mit mehr Geld rechnen, sondern wir können mit Umdenken und Umdenken in Prioritäten setzen. Damit müssen wir rechnen und auf das müssen wir drängen.
Sagt Marcel Tanner, selbst Tropenarzt und Direktor des Schweizerischen Instituts für Tropenmedizin in Basel. Es war eine Riesenüberraschung, als die Nationalbank vor gut einem Monat den Euro-Franken-Mindestkurs aufhob. Seitdem sind der Franken stärker und das wirtschaftliche Umfeld schwieriger geworden. Lösungen sind gesucht. Weg mit der Bürokratie ist eine der Lösungen, die seither immer wieder genannt wird, nicht zuletzt von Wirtschaftsminister Schneider-Ammann. Er sieht vor allem beim Hausbau viel Bürokratie, die man tilgen könnte, um Geld zu sparen. Hört sich gut an. Doch die Praxis zeigt, so einfach ist es nicht. Inlandredaktor Samuel Buri.
Wer ein Haus baut, muss sich durch Berge von Ordnern voll mit Tausenden von Vorschriften kämpfen. Und nicht nur das, dieselben Begriffe bedeuten je nach Kanton etwas anderes. Zum Beispiel die Gebäudehöhe. Im Kanton Wallis misst man sie vom Fußboden der untersten Etage bis hinauf zur Dachspitze. Im Kanton Zürich hingegen misst man das Gebäude außen, von wo die Fassade aus dem Boden kommt, bis dort, wo sie im Dach verschwindet. Rolf Hegetschweiler wollte das vereinheitlichen und Bürokratie abbauen.
Da müsste eigentlich ein Konsens zustande kommen, dass das viel einfacher wird bei Offerten, bei Baubewilligungsverfahren und so weiter.
Schon vor 17 Jahren, 1998, machte der damalige FDP-Nationalrat Hegetschweiler einen Vorstoß in Bern. Eine Studie des Bundes sprach von mehreren Milliarden im Jahr, die durch eine Vereinheitlichung vor allem beim Planen gespart werden könnten. Doch es gab Gegenwind.
Gewehrt haben sich Kommissionsmitglieder aus dem Architekturbereich, Baubereich.
Diese befürchteten, dass die Änderungen zusätzlichen Aufwand brächten und dass die Kantone ihre Eigenständigkeit verlieren würden. Die Kantone fürchteten ein nationales Baugesetz und nahmen die Sache selbst an die Hand, mit einem Konkordat, einem freiwilligen Zusammenschluss.
Das Ziel war damals eine Vereinheitlichung der Baubegriffe in allen Kantonen.
Erzählt Baujurist Hans-Rudolf Spiess. Er saß in der zuständigen Arbeitsgruppe. Doch schon die Definition von bloß 30 relativ einfachen Begriffen, wie etwa der Gebäudehöhe, führte zu Diskussionen.
Viele Kantone haben ziemlich eigene oder eigenwillige Vorschriften, die eine lange Tradition haben, an die sich die einheimischen Architekten und Bauherren gewohnt sind. Und die gibt man natürlich nur ungern auf.
Nach 10 langen Jahren war das Konkordat Tatsache. Die Harmonisierung der Baubegriffe. Heute sind 15 Kantone dabei, von 26. Nicht mit dabei zum Beispiel der Kanton St. Gallen. Bauvorsteher Willi Haag sieht ein Problem.
Wir sind nicht gegen die Harmonisierung von Baunormen, das ist grundsätzlich vernünftig. Allerdings hat das gewisse Tücken.
Etwa hätten die neuen Normen auch Einfluss auf schon bestehende Gebäude. Die entsprechen dann plötzlich nicht mehr den Vorschriften. Und deshalb zögert St. Gallen mit dem Beitritt zum Konkordat. Der Kanton Zürich ist ebenfalls noch nicht dabei. Dort lautet eine Kritik, die Harmonisierung von bloß 30 Begriffen bringe nicht besonders viel. Der Bürokratieabbau wird also ironischerweise gebremst, weil zu wenig Bürokratie abgebaut wird, wie in Zürich. Oder weil neue Bürokratie entsteht, wie in St. Gallen. So einfach, wie sich das Bundesrat Johann Schneider-Ammann vorstellt, ist es also nicht, sagt Bauvorsteher Haag.
Ich glaube, die Idee ist gut, aber vielleicht verkennt er ein wenig die Realitäten in den einzelnen Kantonen.
Und selbst wenn irgendwann ein Haus gleich gemessen wird, egal in welchem Kanton es steht, der Normendschungel im Bauwesen bleibt dicht. Baujurist Spiess weiß, wovon er spricht, wenn er sagt:
Es gibt noch viel mehr andere technische Baunormen, die ziemlich wirr sind, ziemlich unverständlich sind für den Normalverbraucher. Und dort sehe ich das viel größere Potenzial zu sparen.
Und diese technischen Normen werden von Branchenverbänden definiert, nicht von Kantonen oder Gemeinden. Fazit: Der Hausbau bleibt kompliziert. Fast so kompliziert wie Bürokratieabbau.
Samuel Buri. Bald ist es eins, im ersten und vierten ist es dann Zeit fürs Tagesgespräch über den Dokumentarfilm über Edward Snowden. Einen Teil dieser ganzen Geschichte kennt NDR-Redakteurin Barbara Biemann. Sie ist Gast von Susan Brunner im Tagesgespräch. Zuerst aber zu den Schlagzeilen des Mittags und die bringt uns Andi Lüscher.
Die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich, sie alle wollen am Minsker Friedensabkommen für die Ostukraine festhalten. Deutschlands Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande verurteilen aber die jüngsten Gefechte in Debaltseve. Die griechische Regierung will weiterhin Finanzhilfe aus der Eurozone. Eine entsprechende Anfrage ist in Brüssel eingegangen. Die Euro-Finanzminister treffen sich deshalb morgen zu einer Sondersitzung. In der Schweiz mussten im letzten Jahr fast 78.000 Autofahrerinnen und Autofahrer den Ausweis abgeben, knapp 3% mehr als 2013. Hauptgründe für den Ausweisentzug waren zu schnelles Fahren und Alkohol am Steuer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.